Schmerzmedizin konkret. Ein Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin. Mein Name ist Silvia Maurer und ich bin wie immer Ihre Gastgeberin. Im Podcast Schmerz und Alter, die Diagnostik, haben wir über die Besonderheiten der Anamnese, der Befragung älterer Patienten gesprochen, wie wir den Schmerz darstellen können, wie Patienten mit den Schmerzfragebögen umgehen können, welche Angaben zur Vorerkrankung und Medikamenteneinnahme unbedingt vorliegen müssen, damit der Schmerz adäquat behandelt werden kann. Und genau diesem Thema der Behandlung werden wir uns heute widmen. Wirken Medikamente bei Menschen mit 60 plus genauso wie Jüngeren? Was gilt es zu beachten? Dies und vieles mehr erfahren Sie heute. Ich freue mich, für dieses Gespräch wieder unsere Expertin, Frau Prof. Dr. Silvia Koterba, Chefärztin der Klinik für Geriatrie am Klinikum Leer, begrüßen zu dürfen. Sie ist Fachärztin für Neurologie, Geriatrie, Palliativmedizin, neurologische Intensivmedizin und Schlafmedizin. Liebe Frau Prof. Koterba, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag an Sie und die Zuhörer.
Heute dreht sich der Podcast ja um die Behandlung der Schmerzen bei älteren Patienten. Schmerz wird oft als selbstverständlicher Teil des Älterwerdens angesehen. Das führt nicht selten dazu, dass diese ihren Schmerz nicht äußern, nicht den Arzt aufsuchen, sondern den Apotheker und sich mit freiverkäuflichen Medikamenten eindecken. Liebe Frau Koterba, viele ältere Patienten versorgen sich daher selbst mit Ibuprofen, Diclofenac und ähnlichen Substanzen, die frei in der Apotheke zu erhalten sind. Die allermeisten wissen um die Nebenwirkungen im Bereich des Magens, aber was machen diese Medikamente bei Menschen jenseits des 65. Lebensjahres so gefährlich? Mit welchen unerwünschten Wirkungen muss man rechnen?
Also die Magenproblematik kennen viele, trotzdem ignorieren sie das. Also dann wird auch gern mal Ibuprofen auf nüchtern Magen genommen, was sicherlich schlecht ist, weil dann habe ich schon das Magenulkus vorbereitet. Aber was die große Gefahr ist, und das wissen viele nicht, dass diese Medikamente die Nierenfunktion einschränken. Und tatsächlich, wenn wir messen, es gibt ja Laborwerte, die unsere Nierenfunktion messen, werden so in der Routine abgenommen, dann sehen wir, dass die Filtrationsrate, also was die Nieren leisten können, nimmt auch schon ab dem 60., 65. Lebensjahr ab. Und die Trinkmenge ist leider gerade bei unseren älteren Patienten ja nicht so toll. Also wenn wir da mal einen Liter Flüssigkeit pro Tag sehen, dass der getrunken wird, dann sind wir schon sehr froh. Meist wird weniger getrunken. Ach, ich trinke ja morgens eine Tasse Tee, das reicht dann schon. Und wenn ich dann noch sehe, dass eben Ibuprofen oder Diclofenac genommen wird, das kann selbst bei einem jungen Patienten, wir haben ja chirurgische Patienten, die das durchaus nehmen können und die das auch brauchen, auch beim jungen Patienten kann ich ganz schnell eine Nierenproblematik bekommen, eine Niereninsuffizienz. Und bei unseren älteren Patienten sind das Medikamente, die ich sofort absetze oder erst gar nicht ansetze. Aber ich muss sie erfragen, ob die Patienten das vielleicht zu Hause genommen haben. Also gefährlich, die einfach so einzunehmen, auch wenn die Dosierung, die man ja frei verkäuflich bekommt, niedriger ist. Aber dann werden einfach mehr Tabletten genommen und dann kommen die Patienten trotzdem auf die schädliche Dosis. Und die interagieren oder zeigen ja auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Das heißt, wenn diese jetzt zusätzlich genommen werden, und wir geben dann noch Schmerzmittel hinzu, behindern die sich auch im Abbau, können dann also zusätzlich noch im Blutkreislauf oder in den Organen verbleiben, wo sie gar nicht sein sollen. Also Magen und Niere, ganz gefährlich, und da sollte man aufpassen, wenn das einfach frei verkäuflich eingenommen wird. Das Gleiche wie Aspirin, ne, wird ja auch gern mal als Medikament genommen. Ich habe Kopfschmerzen, ach ja, ne, dann nehme ich mal jeden Tag. Aspirin ist ein Blutverdünner und plötzlich wundern sich die Patienten, wenn sie Blutungen bekommen. Und auch das ist im Alter häufiger. Die Gefäße sind viel verletzlicher und da kann also schnell eine Magenblutung, eine Darmblutung auftreten. Oder es kommt dann zu einem banalen Trauma, wie wir es nennen. Also jemand stürzt, fällt auf den Kopf, passiert normalerweise nichts. Aber die Gefäße von Älteren sind sehr viel empfindlicher. Und wenn dann sowas wie Aspirin eingenommen wird, kann das schon mal zu einer bedrohlichen Hirnblutung führen.
Jetzt haben Sie ja einiges gesagt, gerade mit den Blutverdünnern. Es gibt ja viele Patienten, die wegen ihrer Herzerkrankung Blutverdünner einnehmen oder weil sie mal eine Thrombose hatten. Und wie sehen Sie denn jetzt da die ganzen Ibuprofen oder auch die neueren, die sogenannten Coxibe, die Ja, den Magen schonen sollen. Wie sehen Sie denn da die im Zusammenhang mit Blutverdünnern oder auch mit Herzerkrankungen oder Bluthochdruck?
Ja, also nochmal, die Ibuprofen oder Coxibe wirken gut bezüglich der Schmerzsymptomatik. Aber wenn Sie gerade die Coxibe genannt haben, die sollte man gerade nicht nehmen, wenn Herzerkrankungen vorliegen, weil die tatsächlich, wenn man da Untersuchungen macht, sieht man, dass das Herzinfarktrisiko dabei steigen kann. Prinzipiell müsste man vorher einmal ein EKG haben und müsste einmal mit dem Hausarzt, mit dem Kardiologen sprechen, darf das genommen werden? Also das kann schon schwierig werden. Und wenn zusätzlich eben die anderen, also wie das Ibuprofen oder Diclofenac genommen wird, auch das hat ja eine gewisse Blutungsgefahr. Und wenn das dann zusätzlich noch mit den Blutverdünnern genommen wird, dann ist die Gefahr einer Blutung größer. Dennoch, und das sehe ich auch häufig, dass Patientinnen und Patienten Angst haben, einen Blutverdünner einzunehmen. Vielleicht sollten wir das auch noch mal mit erwähnen, dass nicht plötzlich die Angst dafür geschürt wird. Es hat ein Schlaganfall stattgefunden, oder Sie haben gerade schon die Thrombose, die Lungenembolie besprochen. Da ist es ganz wichtig, dass ein Blutverdünner eingenommen wird. Aber deshalb müssen dann alle Patienten sagen, den brauche ich unbedingt, damit nicht der neue Schlaganfall, der neue Herzinfarkt, die neue Thrombose kommt. Aber jedes Medikament, was ich dann zusätzlich nehme, sollten Sie bitte mit den Hausärzten besprechen und sagen, verträgt sich das miteinander? Weil sonst unter Umständen das Blutungsrisiko zu hoch wird. Die Medikamente an sich sind gut zu überwachen. Die haben wir auch, können wir auch 90-Jährigen geben, ist kein Problem. Aber wenn etwas dazukommt, von dem wir gar nicht wissen, dass es eingenommen wird, dann wird es gefährlich für die Patienten.
Und welche Schmerzmittel würden Sie denn jetzt einem älteren Patienten geben? Also die meisten kennen ja eben Ibuprofen und so, aber dann wird es schon schwierig. Dann gibt es noch das Paracetamol, was viele kennen, was auch frei verkäuflich ist.
Ja.
Was würden Sie denn
Also
dazu
wir reden
sagen?
ja, genau, es gibt ja so eine sogenannte Stufentherapie. Also wann, mit was fange ich an und wie eskaliere ich oder wie erhöhe ich dann die Schmerzmedikation? Also das, was wir jetzt bisher genannt ist, ist die Stufe 1. Das klingt dann immer so harmlos, aber diese Medikamente können ja trotzdem Probleme hervorrufen. Also wir haben jetzt gerade schon über einige gesprochen. Das Paracetamol, genau, kennt jeder Fieberzäpfchen. Ich nehme das mal eben, kein Problem. Ja, auch da müssen wir auf die Dosis aufpassen, denn das kann zu einem Leberversagen führen. Also wenn zu viel Paracetamol auf einmal genommen wird und vielleicht schon die Leber ein Problem hat, dann ist da eine Höchstdosis dabei und auch das kann also ein Leberproblem hervorrufen. Wir selber, wenn wir anfangen, Patienten zu behandeln, nehmen eher das Metamizol oder Novaminsulfon, kennen Patienten als Tropfen, als Tabletten. Das ist verschreibungspflichtig, bewusst verschreibungspflichtig, weil bei einigen Patienten das eine Veränderung der weißen Blutkörperchen machen kann und dass die also plötzlich nur noch ganz wenige weiße Blutkörperchen haben. Das wird gefährlich, dann ist man infektanfällig. Aber wir sehen eigentlich bei unseren älteren Patienten unter der Kontrolle und gerade wenn sie das von den Hausärzten prima bekommen oder bei uns in der Klinik prima bekommen, dann gucken wir auf das Blutbild und schauen, ob das gut verträglich ist. Damit kann man gut arbeiten. Und wenn es also um den chronischen Schmerz geht, der reicht dann meist nicht mehr. Dann sind wir also bei den anderen Dingen, die wir gerade besprochen haben, auch meist raus, weil die Nebenwirkungsrate zu groß ist. Wir sind dann tatsächlich schon bei den Morphinen oder Opioiden. Also dann sagen ja viele, oh, dann in Morphin oder Opioid, das ist ja was ganz Gefährliches, müssen wir auch immer mit unseren älteren Patienten drüber sprechen, gerade weil das ja noch so ein besonderes Rezept ist, da steht dann Betäubungsmittel drauf, oh, das ist ja was ganz Schlimmes und so stark sind meine Schmerzen ja doch nicht. Ne? Wir diskutieren dann immer, ob das genommen wird. Auch das kann gut funktionieren, wenn man das niedrig dosiert macht. Man muss bei den Älteren einfach niedrige Dosierungen wählen. Und kann damit erstmal so eine Schmerzspirale durchbrechen. Denn wir haben ja schon am Anfang gesagt, wir möchten, dass sich die Patienten wieder bewegen können. Mehr Bewegung macht weniger Schmerz. Wir wollen ja letztendlich von den Schmerzmedikamenten wegkommen. Aber das kann ich ja nicht machen, wenn ich die Bewegung nicht ermögliche. Und deshalb ist es durchaus sinnvoll, mal für eine Zeit ein Opioid zu nehmen. Wir nehmen zum Beispiel gern das Hydromorphon, weil das sehr gut vertragen wird vom Leberstoffwechsel, vom Nierenstoffwechsel. Niedrig dosiert, gerne mal über einige Wochen nehmen, aber dann soll es auch wieder herausgenommen werden. Aber diese Möglichkeit, das einzudosieren, gleichzeitig eine Physiotherapie zu machen, ermöglicht dann auch wieder in Bewegung zu kommen.
Jetzt haben Sie ja schon gesagt, mal einige Wochen. Was sollte man denn grundsätzlich bei der Schmerzmitteleinnahme beachten? Wie wichtig ist denn so eine regelmäßige Einnahme und worauf sollte da geachtet werden?
Also wenn Schmerzmittel verordnet werden, wir reden jetzt ja nicht mehr von dem freiverkäuflichen, ich gehe mal einmal in der Apotheke vorbei und hole mir etwas, sondern jetzt geht es darum, ärztlicherseits wird eine Schmerztherapie begonnen. Da ist es ganz wichtig, das regelmäßig einzunehmen. Denn alle Schmerzmittel haben eine bestimmte Wirkdauer. Wenn wir Glück haben, ist das eine Medikation, die über 12 Stunden wirkt. Die meisten wirken 6 oder 8 Stunden. Das heißt, es ist immer so, dass ich eine 3-, 2-mal tägliche Einnahme mit hineinnehmen muss. Und dann ist es aber wichtig, das zu tun, weil Sie können sich vorstellen, die Medikamente werden aufgenommen, gehen durch den Magen-Darm-Trakt, kommen ins Blut, bauen einen gewissen Spiegel auf, der dann auch die Schmerzen herunterhält und dann entsprechend wirkt. Und dann sind sie irgendwann wieder abgebaut. Und wenn jemand sagt, ich nehme nur morgens die Tabletten, ja, nachts wirkt es nicht mehr. Also wenn da draufsteht, 3-mal am Tag oder 2-mal am Tag, bitte auch so nehmen, weil sonst wird man nie aus den Schmerzen rauskommen.
Jetzt gibt es ja sowas Neueres, vielleicht noch ganz kurz dazu, weil ich glaube, da könnten wir einen eigenen Podcast wieder dazu machen. Das ist das Cannabis.
Oh ja, ist auch schön, genau.
Ja, wird ja immer wieder sehr gehypt in der Presse und in den Medien berichtet. Und dann gibt es diese Bilder aus den israelischen alten Wohnheimen, wo die Patienten ihre Joints rauchen und ganz happy sind und keine Schmerzen haben. Wie sehen Sie das denn? Wann setzen Sie es ein?
Also natürlich werden wir jetzt auch häufiger gefragt, sind in der Legalisierung, wir müssen uns gerade ärztlicherseits auch umstellen, was müssen wir aufs Betäubungsmittel schreiben, was ist freiverkäuflich, da tut sich gerade ganz viel, da lernen wir tatsächlich auch gerade mit unseren Apothekern, wie macht man das denn überhaupt? Ich denke, dass Schmerzmedikation, Cannabis, ja, hat etwas miteinander zu tun. Es gibt bestimmte Schmerzformen, die gut auf Cannabis ansprechen. Das sind aber meiner Erfahrung nach, und wie gesagt, das sind bei uns sind häufig Patienten eher mit neurologischen Störungen, da wirkt das Cannabis dann ganz gut, wenn eine sogenannte Spastik dabei besteht. Wenn also quasi durch eine zentrale Störung, wie zum Beispiel einen Schlaganfall oder eine Querschnittslähmung, dann Kontrakturen, Verkürzungen der Muskeln aufgetreten sind, Versteifungen der Muskeln. Also diese Spastik zu lösen, funktioniert relativ gut mit dem Cannabis. Und da würde ich, setzen wir es auch schon ein. Da gibt es ja Präparate, die man verschreiben kann. Die anderen sind ganz schwierig, wenn Sie also mal allein an diese Verdampfer und Vernebler denken und Blüten da reingeben. Da weiß eigentlich keiner, welche Dosis da rauskommt. Ja, jede Blüte hat unterschiedlichen Cannabisgehalt. Wenn man das dann noch in so ein Verdampfungsgerät reinstellen soll, das wird alles etwas schwierig. Ja, Joint rauchen, gut, weiß ich auch nicht genau, wie viel Kraut da drin ist. Also dann bräuchte man schon definierte Mengen, das kann man auch machen. Es gibt die Cannabinoide auch als Tropfen oder als Kapseln, da weiß jeder genau, wie viel da drin ist. Das funktioniert, das wird auch, denke ich, in Zukunft erstmal nicht freiverkäuflich sein. Das, wie gesagt, setzen wir ein, wenn eine Spastik da ist, setzen es auch schon mal ein zur Appetitsteigerung. Da wirkt das nämlich ganz gut. Also wenn wir davon ausgehen, der Patient hat sich lange nicht bewegt, der muss auch wieder Muskeln aufbauen, hat keinen richtigen Appetit, dann nutzen wir beides und sagen, naja, wir nehmen das Cannabis mit rein, um gleichzeitig Appetitsteigerung zu haben. Als eigenes Schmerzmittel sehe ich das noch nicht so als durchbrechend, aber in Einzelfällen sicherlich Add-on sinnvoll.
Also ergänzend zu dem, was eigentlich Sie sowieso gemacht haben. Ne? Gibt es auch nicht medikamentöse Behandlungen, die die Schmerzen günstig beeinflussen?
Die sehe ich sogar als sehr wichtig an. Und da haben wir das große Problem, dass es im niedergelassenen Bereich sehr viel Probleme bedeutet, das zu verordnen. Also ein Bewegungsschmerz wird nie weggehen, nur durch Medikamente, sondern dazu gehört eine Physiotherapie, eine Ergotherapie. Also wirklich eine Möglichkeit, die Patienten sich bewegen zu lassen. Und wenn die Patienten bei uns auf der Station sind, wir machen auch so eine geriatrische Komplexbehandlung, da sind die Patienten dann durchaus 14 Tage hier und wir haben jeden Tag eine Stunde Physio- und Ergotherapie. Und man kann sehen, wie innerhalb dieser 14 Tage sich die Beweglichkeit steigern und der Schmerz weniger wird. Das ist im ambulanten Bereich schwierig. Da es ist einfach so, jeder Hausarzt hat sein Budget und darf nur gewisse Dinge verschreiben. Manche Patienten sagen aber, gut, dann mache ich das selber. Interessanterweise, Schmerzmittel aufschreiben geht immer. Man kann da ganz viel aufschreiben, da kommt man nicht so schnell in das Problem des Budgets. Aber die Physiotherapie, Ergotherapie, Wärmebehandlung, Entspannungsverfahren, also alles Dinge, die auch dazu führen, dass Schmerz gut beeinflusst wird, ja, ist in der Verschreibung schwierig. Ich finde es aber wichtig und ich hole viele Patienten da ab und zu sagen, was wollen Sie denn selber tun? Viele sagen ja, ich will ja nicht dauernd Tabletten nehmen. Gehen Sie doch mal in die Rückenschule. Auch unsere älteren Patienten gehen ja ins Fitnessstudio. Also gehen Sie mal ins Fitnessstudio, da haben Sie ganz viele Angebote, gerade für Ältere. Ja, und das ist ja ganz toll, das zu machen. Also ich finde es da ganz wichtig, auch die Eigenmotivation wieder zu steigern und zu sagen, A, führt es dazu, unter Menschen zu sein? Wenn ich mal betrachte, Schmerz ist ein Total-Pain-Konzept, da geht es auch um soziale Kontakte, raus aus der Einsamkeit, Depressivität fördert auch den Schmerz. Also zu sagen, dann bitte doch mal in so einen Verein gehen, Sport für Senioren, oder gehen Sie einfach ins Fitnessstudio, fragen mal, was dürfen Sie machen? Da sind alle Trainer drauf eingestellt und das kostet nicht viel, wenn ich da ein Abo habe, gebe auch für andere Sachen Geld aus. Also das ist ganz wichtig, dass dieses Bewegungstraining hinzukommt und dann werden die Schmerzen auch sehr viel weniger. Es ja.
gibt ja auch noch spezielle Gruppen, je nachdem, welche Vorerkrankungen noch da sind, von der Rheuma-Liga, Koronarsportgruppe, Osteoporose-Gruppen, die auch dann ganz spezifisch trainieren. Also ich denke, es gibt mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, auch gerade für ältere Patienten etwas zu tun.
Und wie gesagt, das ist sogar wieder verordnungsfähig. Ja? Also wenn ich sowas wie Reha-Sport verordne, dann bin ich erstmal ein halbes Jahr in so einer Gruppe drin. Und das sollte
genutzt werden. 50 Einheiten, also da kann man ja. schon
genau,
ne? Ja, also trainieren. Gesagt, ne?
Ja, genau. Ne? Also meist wird es dann noch kombiniert mit irgendwelchen Training am Gerät und so. Aber da haben sich ja die ganzen Studios auch drauf eingerichtet. Und genau, ich halte es nur immer am Anfang für sinnvoll, schon eine gezielte Physiotherapie zu machen. Also gehen wir nochmal, Rückenschmerz ist einfach so die Volkskrankheit und haben wir auch bei vielen älteren Patienten. Da macht es Sinn, einmal so 10 Einheiten ganz konkret auf den einzelnen Patienten abzustellen und zu sagen, was tut Ihnen gut, wo sind die Einschränkungen, bevor es dann ins Gruppentraining geht. Aber das sollte dann natürlich auch konsequent immer durchgeführt werden, weil der Rücken wird ja nicht neu. Ne? Das Problem wird ja bleiben.
Und die Betonung liegt auf Training und nicht auf Massage.
Das genau, eben auch das wird gerne gemacht. Ja, ich habe mich da massieren lassen. Das Passive hilft nicht, genau wie viele dann mit irgendwelchen Bandagen rumlaufen. Also ich finde es auch völlig sinnlos, alle möglichen lumbalen Bandagen drum zu binden. Auch da wieder dran denken, ich habe schon mal den Gips heute angesprochen, in dem Moment, wo der Rücken durch eine Bandage einfach gestützt wird, verliert die Rückenmuskulatur die Idee, ach, vielleicht sollte die Muskulatur aufgebaut werden. Also wenn das immer in eine Bandage gesetzt wird und Sie nehmen die ab, dann ist auch die Rückenmuskulatur weg. Also passiv hilft leider nicht. Es muss was Aktives passieren.
Viele Informationen, die ich jetzt gerne noch einmal für Sie zusammenfassen. Ibuprofen, Diclofenac. Jeder kennt das Magenrisiko, was da alles passieren kann. Aber eine große Gefahr ist auch die Niere. Die Nierenfunktion ist ja oft eingeschränkt, wenn man etwas älter wird, vor allen Dingen, wenn man älter ist als 60 Jahre. Da ist auch die Trinkmenge geringer, man nimmt weniger zu sich. Das bedeutet, dass es zu mehr Wechselwirkungen kommt, auch mit anderen Medikamenten und auch die Nierenfunktion durch die Medikamente selbst gestört werden kann. Die neueren Medikamente gegen Schmerzen, wie zum Beispiel die Coxibe, die sind gerade bei Älteren sehr gefährlich für das Herz und sollten auch da nur vorsichtig eingenommen werden, auf keinen Fall längere Zeit. Blutverdünner, ganz wichtig, die werden ja häufig benötigt, damit man keinen Schlaganfall bekommt. Und zu den Blutverdünnern, auch da muss man sehr aufpassen mit diesen Medikamenten wie Diclofenac, Ibuprofen, Celecoxib und Ähnliches. Alternativ werden eingesetzt das Metamizol oder auch das Paracetamol und bei chronischen Schmerzen werden natürlich häufig Opioide eingesetzt. Opioide kann man sehr niedrig dosiert nehmen. Es gibt ein Opioid, was auch die Niere und die Leber nicht weiter schädigt und was man über 24 Stunden wirklich zu einer Schmerzabdeckung führen kann. Und das ist auch ganz wichtig, dass man diese Medikamente dann so einnimmt, wie der Arzt das verordnet. Wenn sie 12 Stunden wirken, muss man sie alle 12 Stunden einnehmen. Wenn sie 24 Stunden wirken, alle 24 Stunden. Cannabis wirkt bei bestimmten Schmerzformen, vor allen Dingen, wenn eine Spastik, also eine Muskelverkrampfung dazu kommt, dann ist Cannabis ein gutes Medikament. Es ist auch häufig eingesetzt in der Altersmedizin als Medikament zur Appetitsteigerung. Das darf man auch nicht vergessen. Ganz wichtig ist die Physiotherapie. Das Wichtigste, um einem Schmerz vorzubeugen und möglichst lange schmerzfrei seine verschließenden Gelenke bewegen zu können, ist die Bewegung. Und da ist es ganz wichtig, dass man eine entsprechende Bewegungstherapie macht. Damit sind wir für heute am Ende. Das war der Podcast zum Thema Schmerz und Alter, die Therapie. Liebe Frau Koterba, ganz herzlichen Dank dafür. Ein Thema, das viele Älterwerdende, aber auch viele Töchter und Söhne beschäftigt, ist die Frage, wie kann all das, was wir jetzt besprochen haben, zur Erfassung der Schmerzen, zur Erfassung des Behandlungserfolges funktionieren, wenn die Gedächtnisleistung des oder der Betroffenen nicht mehr funktioniert, wie bei dementen Patienten? Da gibt es noch vieles in einem neuen Podcast zu Demenz und Schmerz zu besprechen. Deshalb für Sie, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wichtig, der Podcast Schmerzmedizin konkret erscheint alle 14 Tage donnerstags. Fürs Erste bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Bleiben Sie gesund, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu Schmerzmedizin konkret, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin.
Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast? Wir freuen uns über Ihre Nachricht per WhatsApp als Text, Sprache oder Video an die Nummer 0151 2810 26 35 oder schicken Sie uns eine E-Mail an info-podcast@dgschmerzmedizin.de. Alle Infos finden Sie auch noch einmal in den Shownotes.